Liebe Schwestern und Brüder, liebe Gemeinde, das Poster, das wir hier gemeinsam eben als Puzzle zusammengestellt haben, zeigt Jesus, der aus vielen verschiedenen Menschen besteht. So ist Gemeinde zu verstehen. Es sind nicht zwei oder drei Köpfe, die die Gemeinde sind, sondern viele verschiedene Menschen bilden die Gemeinde Jesu Christi. Auch sieht man auf diesem Bild nichts von irgendeiner Hierarchie, von einer Rangordnung. So ist Gemeinde Jesu Christi grundsätzlich gestrickt. Manche sagen, dass Gemeinde Jesu ein Organismus ist, also etwas Lebendiges und keine Organisation. So ist das zumindest vom Ursprung her gedacht. Unsere landeskirchlich verfasste Kirche hat sich davon, sagen wir mal, ein wenig entfernt, könnte man sagen. Wir haben doch sehr viel Organisation. Die ist natürlich bei so vielen Mitgliedern auch notwendig, um alles am Laufen zu halten. Aber Kirche ist eben viel, viel mehr als nur eine Organisation. Darum soll es heute gehen. Wir haben alle den Predigttext in Händen und wir haben ihn eben gehört. Und so möchte ich mit Ihnen und euch jetzt einmal diesen Text etwas genauer Vers für Vers durchgehen. Das 12. Kapitel in dem Korintherbrief beginnt mit den folgenden Worten, der steht jetzt nicht abgedruckt. Über die Gaben des Geistes aber will ich euch, Brüder und Schwestern, nicht in Unwissenheit lassen. Über die Gaben des Geistes will ich euch nicht in Unwissenheit lassen. Paulus schreibt diesen Brief an eine recht junge christliche Gemeinde, die Hafencity Korinth. Da ist ein Mix aus vielen verschiedenen Kulturen und Religionen. Menschen aus unterschiedlichsten Ländern sind dort zu Hause. Und solche Städte waren auch immer offen für Neues. Und Hafenstädte waren für Paulus auch Hotspots für die Ausbreitung des Evangeliums. Der Hafen als Tor zur Welt. Und diese Gemeinde brauchte in ihrem Kosmos, in dem sie dort in Korinth lebte, sie brauchten eine Orientierung über den christlichen Glauben. Und so finden wir vieles in diesem Korintherbrief, ganz vieles Grundsätzliches über den christlichen Glauben. Und nun in diesem 12. Kapitel geht es um Gaben und Fähigkeiten und wie eine Gemeinde an sich zu verstehen ist. Gaben des Geistes nennt Paulus diese Gaben und Fähigkeiten. Das sind also keine Fähigkeiten, die wir uns beigebracht haben über eine Ausbildung oder ein Studium oder wie auch immer, sondern es sind Gaben, die uns gegeben sind, die uns geschenkt sind. In vielen unserer Gemeinden ist das eher ein fremdes Thema. Wer könnte von Ihnen und euch spontan sagen, das und das sind meine gottgegebenen Gaben? Wir tun uns vielleicht etwas schwer damit. Und deswegen ist es wichtig, uns etwas Basiswissen anzueignen. Wir fangen also an mit dem Vers 4. So verschieden die Gaben auch sind, die Gott uns gibt, sie stammen alle von dem ein und demselben Geist. Gaben des Geistes sind Geschenke Gottes. Und sie können ganz unterschiedlich sein. Der Geist Gottes ist die Kraft, die uns diese Gaben schenkt. Wir kennen aus unserem Glaubensbekenntnis die Rede von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und in der Bibel wird der Heilige Geist als der Tröster bezeichnet oder als der Beistand. Er hat den Jüngern Mut und Kraft gegeben, Grenzen zu überwinden. Der Heilige Geist ist der Befähiger, der Ermutiger. Und hier wird er uns als der Gabenspender beschrieben. Und wenn alle Gaben, die wir haben, von Gott kommen, dann gibt es keinen Grund für Unterscheidungen. Von wegen, meine Begabung ist aber viel besser, weil die kommt ja von so und so. Wir sind als Menschen ja doch gerne Vergleicher. Wir vergleichen uns von früh bis spät mit anderen Menschen. Und mit diesem Satz hier wird dem ewigen Vergleichen gleich mal ein Riegel vorgeschoben. Alle Gaben kommen von dem einen Geist Gottes. Vers 5. Und so unterschiedlich auch die Aufgaben in der Gemeinde sind, so ist es doch derselbe Herr, der uns dazu befähigt. Gott weiß, dass es in einer Organisation auch immer unterschiedliche Aufgaben gibt. Interessant ist, dass das Wort Aufgaben, dass da das Wort Gaben drin steckt. Und wie hilfreich ist es, wenn einer Aufgaben bearbeitet, der auch die Gabe dafür hat. Und wie schwierig wird es, wenn jemand Aufgaben hat, weil er die oder jene Position innehat, aber eigentlich gar nicht die richtige Person dafür ist. Einige kennen das vielleicht aus dem eigenen Berufsleben, zum Beispiel wenn Menschen Personalführung haben, aber dafür eigentlich gar keine Begabung haben. Dieser Vers 5 macht deutlich, dass Gott für jede Aufgabe auch die Person mit den passenden Gaben hat. So ist die Idee von Gott für ein gelingendes Zusammenleben in der Gemeinde. Da sind Aufgaben und da hat jemand die Gaben dafür, um diese Aufgaben zu lösen. Und als Gemeinde ist es dann unsere Aufgabe, diese beiden zusammenzubringen. Ohne Neid und ohne Vergleicherei und ohne Hierarchie, aber mit dem Wissen um die verschiedenen Gaben, die vorhanden sind. Vers 6, es gibt verschiedene Wirkungen des Geistes, aber in jedem Fall ist es Gott selbst, der alles bewirkt. Das hört sich für den einen oder anderen vielleicht etwas kryptisch an. Verschiedene Wirkungen des Geistes. Gemeint ist, dass wir alle etwas Unterschiedliches mit unseren Begabungen machen können. Dass wir also etwas bewirken können mit dem, was uns Gott gegeben hat. Wer also begabt ist, kann und soll damit auch etwas bewirken. Also nicht wie bei dem Gleichnis mit dem Schatz im Acker, unsere Gaben also verstecken und dann schlummern lassen, sondern wir sollen unsere Gaben nutzen, erstmal kennenlernen und dann nutzen und einsetzen, damit sie etwas bewirken können. Das ist wie beim Segen Gottes, der uns gegeben wird, damit wir dadurch anderen zum Segen werden. Und egal, was unsere jeweiligen Gaben so bewirken, die Kraft dahinter ist immer Gott selbst. Es liegt also nicht an unserem guten Können, an unserem Wissen, an unserer Cleverness, an unseren Superkräften, sondern Gott ist der Wirkende. Das hilft gegen Selbstüberschätzung. Und das hilft gegen dieses auf sich selbst zeigen, guck mal, wie toll ich bin und was ich alles kann. Jesus gab mal das Beispiel von dem Samen, der in die Erde gepflanzt wird. Und wir können sehr wohl den Samen pflanzen, das ist unsere Gabe im Bild gesprochen. Aber das Wachstum des Samens, da haben wir überhaupt gar keinen Einfluss drauf. Das kommt von ganz alleine oder, wie es hier heißt, Gott selbst bewirkt es. Vers 7, wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Zum Abschluss dieser grundsätzlichen Erläuterungen wird der Sinn der Begabung deutlich gemacht. Unsere Gaben, unsere Begabungen, sie sollen der gesamten Gemeinde nützen, dienen. Es geht also nicht um uns, dass wir immer besser dastehen im Vergleich zu den anderen, sondern es geht darum, dass wir die von uns, dass wir die uns von Gott geschenkten Gaben einsetzen, zum Wohle der anderen, zum Wohle meines Nächsten, zum Wohle der Gemeinde. Und das ist dann vielleicht auch immer ein guter Gradmesser. Ist das, was wir gerade hören und sehen, dient das dem Wohle der Gemeinde oder geht es da nur um die eine Person, die sich profilieren möchte? Dieser Vers 7 macht jedenfalls deutlich, dass es immer um das Wohl der gesamten Gemeinde geht. Und Gemeinde Gottes ist immer inklusiv. Alle sollen und können ihre Gaben einbringen. Und dann gibt Paulus eine Beschreibung der Gaben Gottes. Er hat da insgesamt 9 ausgewählt und ich gehe mal ganz kurz durch diese 9, damit wir wissen, worum es da eigentlich geht. Und gleich im Vorwege, es gibt noch viel mehr Gaben. Vers 8, dem einen schenkt er im rechten Augenblick das richtige Wort. Das richtige Wort zur richtigen Zeit. Dass das eine Gabe ist, ich glaube, das wissen wir alle. Zumindest wissen wir alle, wie fatal ein falsches Wort sein kann. Ein falsches Wort ist schnell gesprochen und kann so viel kaputt gehen. So manche Beziehung ist an einem falschen Wort gebrochen. Ein gutes Wort hingegen ist wie Balsam für unsere Seele und hat auch heilende Kräfte. Luther übersetzte diesen Satz wie folgt. Dem einen wird durch den Geist ein Wort der Weisheit gegeben. Und Weisheit, das wissen wir, die können wir nicht einfach machen oder erlernen. Manche können sehr belesen sein. Manche können unendlich viel Wissen haben oder ganz, ganz reich sein. Aber sie sind deswegen noch lange nicht weise. Weisheit und die richtigen Worte zu sagen zur richtigen Zeit, das ist eine Gabe. Vielleicht hat jemand von euch diese Gabe. Ein anderer kann durch denselben Geist die Gedanken Gottes erkennen und weitersagen, so heißt es dann weiter. Das ist eine schöne Umschreibung für ein Wort der Erkenntnis, wie es im Griechischen heißt. Ein Wort der Erkenntnis. Manche Übersetzungen reden hier tatsächlich nur von Wissen. Aber hier ist sehr viel mehr gemeint als Wissen. Erkenntnis ist nämlich viel mehr. Erkenntnis, da geht einem ein Licht auf. Der Schleier fällt weg. Man kann hinter den Vorhang schauen und man versteht die Zusammenhänge. Unsere Übersetzung beschreibt die Erkenntnis als ein Erkennen der Gedanken Gottes und die Gabe, diese dann auch verständlich weiterzusagen. Erkenntnis hat also etwas mit Gottes Willen zu tun. Nicht einfach nur verstehen und wissen. Das wäre dann nämlich eher Wissenschaft. In der Gemeinde, wo Gottes Gaben zum Einsatz kommen sollen, da geht es vielmehr um die Frage, was will Gott für mein Leben, für dein Leben uns sagen? Was sind Gottes Gedanken über dich? Und darüber könnte man nochmal eine ganze eigene Predigt machen. Was sind Gottes Gedanken für uns? Vers 9. Wieder anderen schenkt Gott durch seinen Geist unerschütterliche Glaubenskraft. Wer würde von sich sagen, dass er das hat? Gut, eine Person unter 40, 50. Das ist schon mal viel wert. Nach der Weisheit und der Erkenntnis kommt nun als drittes der Glaube. In unserer Übersetzung hier wird der Glaube als unerschütterlich beschrieben. Im griechischen Text steht aber einfach nur Glaube. Und so übersetzt es dann auch Luther. Einige haben die Gabe des Glaubens. Heißt das nun, dass einige Glauben haben und andere nicht? Das wäre eigentlich fatal, wenn das so wäre. Das ist nicht die Absicht des Paulus, sondern bei Paulus geht es noch ein bisschen mehr. Am Anfang heißt es ja, dass alle den Geist Gottes bekommen haben und entsprechende Begabung empfangen haben. Das geht ja aber nur, wenn eine Grunddosis an Glaube vorhanden ist, also eine Verbindung zu Gott. Außerdem ist ja mit diesem Brief auch die Gemeinde der Glaubenden angesprochen. Paulus geht also davon aus, ihr alle, die ihr in der Gemeinde seid, ihr habt einen Glauben. Aber hier geht es jetzt um einen unerschütterlichen Glauben. Hier geht es also um Menschen, die angesichts von Krisen, angesichts von Anfeindungen und von Multikulti vielleicht auch, die sich da nicht kleinkriegen lassen, sondern unerschütterlich an ihrem Glauben an Christus festhalten und ihn auch bezeugen konnten. Das war damals in der Zeit, wo der Brief nach Korinth ging, gar nicht so einfach. Das war ja eine Hafencity mit vielen unterschiedlichen Einflüssen. Und der christliche Glaube war noch recht neu. Und dann ist das wie so eine Fahne im Wind. Dann wehte man dahin und dorthin und dorthin und war nicht so richtig sicher. Und da Menschen zu haben, die sagen, das ist Teil unseres Glaubens, das ist ganz, ganz viel wert. Diese Menschen sind so überzeugt, dass kein Sturm sie umwerfen kann. Vielleicht kennen Sie solche Menschen, die einen unerschütterlichen Glauben haben. Das ist wahrlich eine besondere Gabe. Diese Menschen sind damit begabt, nicht um über allen besser dazustehen, sondern um anderen eine Stütze zu sein. So wie ein Leuchtturm in Stürmischer See, der dann Orientierung gibt. Weisheit, Erkenntnis und unerschütterlicher Glaube. Hiernach, nach diesen dreien, kommt jetzt, das sind ja mehr so die geistigen Gaben, jetzt kommt etwas Praktisches. Jetzt wird es interessant, auch für uns als Gemeinde. Einige haben unterschiedliche Gaben, um Kranke zu heilen. Wer würde von sich sagen, er hat schon mal Kranke geheilt? Ist so ein bisschen schwierig, ne? Wir wissen von Jesus, dass er nicht nur gepredigt hat, sondern auch ganz viele geheilt hat. Das ging Hand in Hand bei ihm. Und viele wurden durch ihn geheilt, so können wir lesen. Und in der Folgezeit und auch in der Kirchengeschichte gab es immer wieder Menschen, die andere Menschen geheilt haben. In unseren Breitengraden hier ist das eher unüblich, vor allem in unseren Landeskirchen. Wir empfehlen lieber, gehen Sie mal zum Arzt. In vielen anderen Kirchen, sei es in Afrika oder in Lateinamerika, ist Krankenheilung aber Teil von gemeindlicher Arbeit. Da gibt es Menschen in den Gemeinden, die regelmäßig für die Kranken unter Handauflegung beten. Und es gibt auch heute noch so manche Heilung. Da ist eben auch eine Haltung vorhanden, dass eine solche Krankenheilung möglich ist. Wir sind da in unserem Breitengraden sehr wissenschaftlich geprägt und schließen diese Möglichkeit der, sagen wir mal, Wunderheilung eher aus. Und deswegen haben wir da auch keine Erfahrungswerte. Wenn wir jetzt aber eine Pfingstgemeinde besuchen würden, dann kann es sehr gut sein, dass dort Menschen sind, die diese Gabe der Heilung auch nutzen. Bei unseren Partnergemeinden vom Patenprojekt bei Hands at Work in Afrika, da gibt es viele Menschen, denen das nicht fremd ist. Ein kleines Überbleibsel von dieser Gabe der Heilung ist vielleicht das Gebet für die Kranken in unseren Fürbitten. In Vers 10 heißt es dann weiter, manchen ist gegeben, Wunder zu wirken. Manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken. Diese Gabe ist wohl die, die uns am meisten fremd ist. Mit Wundern haben wir ja so unsere Mühe, auch wenn wir sie gerade in schweren Krankheitsverläufen uns sehnlichst herbeiwünschen. Aber dass nun jemand die Gabe haben sollte, Wunder zu wirken, das ist doch echt ein wenig over the top. Aber in der Bibel und in der Kirchengeschichte sind die, die Wunder bewirkten, zunächst ganz normale Menschen, so wie du und ich. Sie haben ihr Vertrauen voll auf Gott gesetzt und sie waren der festen Überzeugung, Gott kann das machen. Und Jesus sagte mal in Johannes 14, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und, jetzt hört mal zu, wird größere als diese tun. Jesus hat schon ziemlich viele coole Sachen gemacht. Und er sagt, mit dem Geist Gottes könnt ihr noch Größeres machen. Einige erinnern sich vielleicht auch an Jesu Worte, wenn ihr Glaube hättet, so groß wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen zu diesem Berge, heb dich dorthin, so wird er sich heben und euch wird nichts unmöglich sein. Matthäus 17. Vielleicht schlummert ja in einer oder einem von uns diese Gabe der Wunder. Und wir scheuen uns, sie einzusetzen oder abzurufen, weil wir uns so viele Gedanken machen, dass das ja alles nicht möglich ist. Man muss ja nicht gleich das Meer teilen oder jemanden von den Toten auferwecken. Aber vielleicht geht es ja auch mit dem Wunder der Verständigung oder dem Wunder der Bewahrung. Vom Kirchenvater Augustinus von Hippo stammt der folgende Spruch: Wunder geschehen nicht im Widerspruch zur Natur, sondern nur im Widerspruch zu dem, was uns über die Natur bekannt ist. Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nicht verstehen können. Und ich glaube, dass die Menschen mit der Gabe für Wunder hier einfach dichter dran sind. Sie sind vielleicht offener für Gottes Wirken und sind überzeugt, dass Gott auch heute noch Wunder wirken kann, auch heute durch uns. Es geht weiter in Vers 10. Einige sprechen in Gottes Auftrag prophetisch. Prophetische Rede. Auch in manchen Kirchen ist da ganz viel zu gemacht und gesagt. Die prophetische Rede. Wir verstehen prophetisch gerne als einen Blick in die Zukunft. Der weiß, was übermorgen oder in 5 Jahren ist. Das gibt es tatsächlich auch in der Bibel. Zum Beispiel am Ende der Bibel im Buch der Offenbarung. Meistens sind die Propheten der Bibel aber Menschen, die sehr wachsam waren und gesehen haben, wie und wohin sich das Volk Israel hinbewegt hatte. Und sie haben dann deutlich gemacht, wenn ihr so weitergeht, dann rennt ihr direkt ins Verderben. Ihr seid dann auf dem Holzweg. Leider mussten viele der Propheten ihre prophetische Rede mit dem Leben bezahlen. Denn Veränderung steht niemals so hoch im Kurs. Und ganz aktuell möchte ich euch 2 Frauen nennen, die in meinen Augen diese Gabe des prophetischen Redens haben. Einige erinnern sich vielleicht an Bischof Marianne Budde aus den USA. Die hat bei der Einführung von Präsident Trump sehr klar die Botschaft Jesu vor Augen geführt. Und sie ist nach wie vor in den USA sehr klar in ihrer Position für die Armen und gegen Ungerechtigkeit. Das sind klare prophetische Worte. Und hier in Deutschland hat für mich Luisa Neubauer etwas von einer Prophetin. Sie redet immer wieder davon, wie wichtig es ist, dass wir das wahre Problem angehen. Der Klimawandel ist da und es gilt, die Notbremse zu ziehen. Aber die weltweite Politik und sicher auch viele von uns fahren lieber noch ein Stück weiter im rasenden Zug. Und ein Merkmal der Propheten ist ja, dass sie mit ihrer Botschaft immer wieder anecken. Es geht weiter. Andere sind fähig zu unterscheiden, was vom Geist Gottes kommt und was nicht. Dass die Prüfung und Unterscheidung der Geister eine wichtige Gabe ist, das hat uns ja schon die Jahreslosung nahegelegt, in der es heißt, prüft alles und behaltet das Gute. Wenn jemand diese Gabe der Prüfung hat, dann bedeutet es auch, dass er oder sie sich so schnell nicht beirren lässt von all dem, was auf uns einstürmt. Ich glaube, dass diese Menschen auch eine gute Portion Besonnenheit haben. Es ist gut, wenn auf diese Menschen mehr geachtet wird. Bei den letzten beiden genannten Gaben geht es um ein ganz besonderes Sprechen. Luther nannte es die Zungenrede oder aus dem Griechischen abgeleitet die Glossolalie. Wir lesen dort die Verse 11. Es gab zur Zeit Jesu einige reden in unbekannten Sprachen und manche schließlich können das Gesagte für die Gemeinde übersetzen. Es gab zur Zeit Jesu dieses Phänomen der Zungenrede. Dazu habe ich folgende Erklärung gefunden. Sie ist eine Form der lautlichen Äußerung, die in ekstatischen Zuständen auftreten kann. Das Sprechen wird dabei nicht kognitiv gesteuert, also vom Kopf her, und ist auch nicht an Syntax und Vokabular einer bestimmten eigenen oder fremden Sprache gebunden. Dieses Phänomen ist mitnichten auf bestimmte Formen des Christentums beschränkt, sondern es kann auch in anderen Religionen und Kulturen bei Schamanen oder Sehern auftreten. Paulus widmet sich dann in Kapitel 14 ganz ausführlich diesem Thema. In den meisten Pfingstgemeinden spielt diese Zungenrede auch heute noch eine große Rolle. Paulus macht aber auch Folgendes deutlich. Um ihren Nutzen für alle zu gewährleisten, beschränkt Paulus die Zahl der Sprecher von diesen Zungenreden und lässt sie überhaupt nur zu, wenn auch ein Übersetzer vorhanden ist. Damit ist nämlich das Beten, das alle verstehen können, sehr viel wichtiger. Und dieses ekstatische Beten, diese Glossolalie, dieses Reden in Zungen, das wird dadurch ein wenig entzäubert, weil immer eine Übersetzung nötig ist. Der Grundsatz für Paulus war ja immer, alle Gaben dienen dem Aufbau und der Ermutigung der Gemeinde. Und wenn diese Gabe genutzt wird, dann nur mit der notwendigen Erklärung. Denn sonst gerät gerade diese Gabe zu etwas Mysteriösem. Und das ist nicht hilfreich, sondern eher ausgrenzend. So viel zu diesen neuen Gaben. Unser Text endet mit der Erinnerung daran, dass alle Gaben durch den einen Geist zur Wirkung kommen. Das hatten wir schon am Anfang gelesen. Da heißt es in Vers 11, dies alles bewirkt ein und derselbe Geist. Und so empfängt jeder die Gabe, die der Geist ihm zugedacht hat. Noch zu erwähnen, dass jeder und jede eine Gabe empfängt, beziehungsweise empfangen hat. Und eins ist sicher, es gibt noch viel mehr Gaben und Begabungen als die hier in diesem Text genannten. Online gibt es auch sogenannte Gabentests, die man machen kann. Und da könnt ihr euch mal auf die Suche machen nach dem, was vielleicht noch alles in euch steckt, wenn man es noch nicht weiß. Ich habe uns dann auf dem Zettel noch die Verse 12 und 13 abgedruckt. Denn hier wird das Bild von dem Leib und seinen Gliedern ausführlich erklärt. Paulus beschreibt hier die Gemeinde als einen lebendigen Organismus, in dem kein Glied fehlen darf und in dem jede einzelne Gabe auch erkannt und eingesetzt werden darf und soll, zum Wohle des Ganzen. Stellt euch vor, wir hätten auf diesem Poster dort in der Mitte ein, zwei Teile nicht gehabt, die wären nicht da gewesen. Dann hätten wir gleich gesehen, oh, da fehlt doch was. Wenn wir in Gemeinde so denken, Mensch, da fehlt doch was. Hier heute haben wir viele Tische, viele Plätze frei. Da fehlt etwas. Gemeinde ist eigentlich viel größer und es ist schade, wenn dieses eine Teil fehlt. Da schreibt er also in Vers 12 und 13, so wie unser Leib aus vielen Gliedern besteht und diese Glieder einen Leib bilden, so ist es auch bei Christus. Sein Leib, die Gemeinde, also wir, besteht aus vielen Gliedern und ist doch ein einziger Leib. Denn wir alle sind mit demselben Geist getauft worden und gehören dadurch zu dem einen Leib von Christus. Ganz gleich, ob wir nun Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie sind. Alle sind wir mit demselben Geist erfüllt worden. Hier gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, denn das ist Stoff für eine weitere Predigt. Ich schließe mit der Geschichte von der Werkzeugkiste. In einer alten Werkstatt stand eine große, abgenutzte Werkzeugkiste. Sie war gefüllt mit allem, was man sich nur vorstellen konnte. Hammer und Schraubenzieher, Säge und Zange, Maßband und Schleifpapier und vieles mehr. Eines Tages begannen die Werkzeuge zu streiten in der Werkzeugkiste. Der Hammer sagte, ich bin der Stärkste, ohne mich hält kein Nagel, ich bin eindeutig der Wichtigste. Da lachte die Säge, stark vielleicht, aber grob. Ohne meinen sauberen Schnitt kann nichts gebaut werden. Der Schraubenzieher mischte sich ein, ihr beide seid laut und ungenau, ich arbeite mit Präzision. Ich bin der Einzige, der wirklich passt. Das Maßband schüttelte nur den Kopf. Was nützt all eure Kraft und Präzision, wenn niemand vorher misst, was wohin gehört? Und so ging es eine Weile weiter. Jedes Werkzeug rühmte sich seiner Fähigkeiten und vergaß dabei die anderen. Da öffnete sich plötzlich die Werkstatttür. Der Handwerker kam herein. Schweigend nahm er das Maßband, maß ein Stück Holz, griff zur Säge, dann zum Hammer, nutzte den Schraubenzieher und am Ende auch das Schleifpapier. Nach einiger Zeit stand ein wunderschöner Stuhl vor ihnen. Vor ihm. Die Werkzeuge sahen ihn an und verstanden, keines von ihnen hätte den Stuhl alleine bauen können. Aber zusammen, unter der Hand des Meisters, war etwas Wunderbares entstanden. Ihr seid von Gott begabt. Wie auch immer sich der Heilige Geist bei jedem Einzelnen von euch zeigt, seine Gaben sollen der ganzen Gemeinde nützen. Das ist Gottes Vision von Gemeinde. Und ich freue mich, wenn immer mehr Menschen ihre Gaben kennen und auch einsetzen. Gott segne euch und lasse euch zum Segen werden. Amen.